Moin, ihr Lieben, ich stehe gerade mit einem Wohnwagen, mit unserem Wohnwagen, hier am Dockhook für dieses Wochenende, weil ich dachte, das verbinden wir mal und wir dachten das mit dem Besuch heute Morgen hier. Und wisst ihr, wovon ich geweckt wurde? Von den Schafen da auf dem Deich. Also ich wusste gar nicht, dass die so laut sind und dass die so früh unterwegs sind. Und wie ist das mit uns hier? Sind wir auch früh unterwegs heute? Sind wir da wie die Schafe? Ja, ich habe das Lied an der Nordseeküste ja viel besser verstanden, die Blöken. Ja, das ist ja richtig Theater. Und ja, wir campen so ein bisschen, wenn ihr also noch irgendwie einen Grasfleck oder sowas an mir hier seht oder sonstige Sachen, stört euch nicht dran. Also das habe ich einfach nicht geschafft. Ja, wir haben ein Thema und dem schließe ich mich gerne an. Und zwar das Thema Erbschaft. Und ich habe das mal überschrieben, was ich jetzt sagen möchte, mit dem Satz: Erbe gesucht, bitte melde dich. Kennt ihr Julia Leischnick oder Leischik? Ist eine interessante Sendung. Und da meldet sich dann derjenige, aber auch nicht so ohne weiteres. Also Erbe gesucht, bitte melde dich. Was mir auffiel beim Lesen der Bibel, ist, dass wir ständig dieser Formulierung in Christus begegnen, also in Christus. Und das sollten wir auch auf unser Erbe übertragen. Dein Erbe, unser Erbe, das haben wir in Christus. Das ist ganz wichtig, dieses in Christus. Das ist ein ganz zentraler Begriff für mich geworden. Und dass das Erbe in Christus ist, möchte ich ein wenig erläutern. Gott hat diesen Begriff Erbteil oder Erbe ganz früh gebracht, und zwar ganz am Anfang bei der Aufteilung des Landes Kanaan. Die haben ja das Land erobert, die Israeliten, und dann gab es diese Aufteilung in 11 Gebiete unter Josua, und dann, das nannte Gott ein Erbteil. Und in diesem Zusammenhang spielt der Stamm Levi eine ganz entscheidende Rolle. Ich weiß nicht, ob du eine Levi's Jeans an hast heute oder irgendwas von Levi's trägst, das ist irgendwie so ein Erbe von denen bis heute. Daran kannst du es dir vielleicht merken, der hat über Levi's gesprochen. Dieser Stamm Levi nahm eine ganz besondere Stellung ein und das hat zu tun mit dem, was wir gerade gesungen haben, du bist genug für mich. Du bist genug für mich. Wir lesen da mal eine Stelle aus 5. Mose 10, Vers 8 und 9. Da haben wir etwas über den Stamm Levi. In jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen. Also sie trugen, vor dem Herrn zu stehen, sie standen vor dem Herrn, um seinen Dienst zu verrichten, sie dienten, und in seinem Namen zu segnen. Das sind ganz prägende Dinge für den Stamm Levi, bis auf diesen Tag. Darum bekam Levi weder Anteil noch Erbe mit seinen Brüdern. Der Herr selber ist sein Erbteil. Das ist der entscheidende Satz. Der Herr selber ist sein Erbteil. So wie der Herr, dein Gott, ihm zugesagt hat. Okay, Levi, das wird heute doch gerne genommen, zum Beispiel für Levitencamps nennen wir das teilweise. Wir verbinden Levi mit Lobpreis und mit diesem Ding. Das wird heute noch gern verwendet. Und wir sehen bei diesem Stamm Levi, er hatte kein materielles Erbe bekommen, sondern sein Erbteil war ein spirituelles Erbe, sein Erbteil war Gott selbst. Nun nannte Gott sein Volk Israel oft nur mit dem Namen Jakob. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, er sagte nicht Israel, oder er sagte einfach Jakob zu seinem Volk Israel. Das hat etwas mit Jakob zu tun. Und Jakob, das war ein ganz besonderer Typ, den kennt ihr ja, aber der hat eine spezielle Handlung mal gemacht. Und zwar hat er da in dem Gebiet, wo er wohnte, ein kleines Feld gekauft. Ein Feld Hamors, und das hat er auch bar bezahlt. Das heißt, es war sein Eigentum. Das war also das Eigentum Jakobs in einem fremden Land. Also so ein kleines Erbstück. Und das Problem war, jetzt wahrscheinlich für die Völker Kanaans inmitten, als sie dann vor der Grenze standen, hätten sie ja eigentlich das Recht gehabt, dieses kleine Erbstück mal zu sehen oder mal zu betreten. Also das alleine hätte schon ausgereicht, um einmal ins Land zu gehen, aber der Zugang wurde ihm verweigert. Und Kai hat uns sehr viele schöne Dinge auch über das Erbe erzählt, dass wir in Jesus haben. Und das Problem ist, wenn du dein Erbteil keinen Zugang hast zu deinem Erbteil. Und wenn du darum kämpfen musst, und auch darüber haben wir viel gehört, es hat mit Autorität zu tun, die wir da in Jesus haben, um auch an dieses Erbe zu kommen. Und dann musste tatsächlich Israel auch stark dafür kämpfen, um jetzt das Erbteil in Empfang zu nehmen. Es war ein Kampf. Es war nicht einfach. Es war nicht so leicht. Und sie haben gekämpft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft ist es tatsächlich so, wenn du an dieses Erbe, das uns zugesagt ist, kommen möchtest, braucht es Kampf. Es ist manchmal ein Kampf. Es ist nicht so leicht. Und da brauchst du Autorität. Darüber haben wir viel gehört. Ich bin mal durch Hamburg gegangen und da musste ich über einen Zebrastreifen gehen. Es war eine ganz stark befahrene Straße. Und da stand ich so an diesem Zebrastreifen und da bog von rechts ein riesiger, ich weiß gar nicht, 18 Tonner oder mehr LKW vor mir da ein. Und der, jetzt war die Frage, hält er an oder hält er nicht an? Und ich stand da so mit meinen Jeans und ging da so rüber. Und jetzt war die Frage, was macht er? Und ich ging einfach los. Und dieser riesige LKW, dieses massive Teil, hielt an und ließ mich gehen. Ich hatte die Autorität, einfach über diesen Zebrastreifen zu gehen. Die war mir gegeben worden. Und so denke ich, ist auch für dich wichtig, du fühlst dich vielleicht nicht so stark oder so toll, ja, aber es geht ja darum, dass Gott dir diese Autorität gegeben hat, an dieses Erbe zu kommen. Aber der Zugang wird uns manchmal verweigert und da heißt es dann, Autorität zu gebrauchen. Hat jemand von euch schon mal geerbt? Ich habe auch schon mal geerbt. Noch nix? Ich habe auch schon mal was geerbt. Ja, ein VW Golf. Ja, es war ganz cool, ja. Aber ein alter, 16 Jahre war der alt. Aber wisst ihr, wenn ich denn keinen Zugang zu dem Erbe habe, was bringt es mir? Wenn ich nicht den Autoschlüssel habe. Ganz, ganz einfaches Beispiel. Wenn du nicht den Autoschlüssel hast, kannst du nicht an dein Erbe. Und so brauchst du einen Zugang zum Erbe. Und da möchte ich heute ein paar Sachen zu sagen. Wir sollten bedenken, dass bei den Leviten es so war, dass Gott die Verantwortung für diesen Stamm übernahm. Gott übernahm die Verantwortung. Er wurde, wie wir heute so schön sagen, ihr Kümmerer. Gott versorgte dieses Volk. Er gab ihnen Weiden rund um die Städte. Er gab ihnen das Essen, er gab ihnen Bezahlung. Er versorgte sie. Und sie traten dieses Erbe an. Sie willigten ein, sie wollten das. Sie wollten, dass das so geschieht. Und eine Beschäftigung mit diesem Stamm ist äußerst lohnenswert. Wenn du dich damit mal beschäftigst, das ist richtig ergiebig. Weil die einfach diesen Punkt verstanden haben. Die haben diesen Punkt verstanden. Gott ist mein Erbe. Er selber ist genug für mich. Es geht hier nicht um das Materielle, das die anderen alle haben. Also das, was ich jetzt hier mache, ist genug. Ich bin zufrieden, ich bin ruhig, das gefällt mir. Das ist ein tolles Erbe. Sie sorgten für den Dienst am Heiligtum, sie sorgten für den Gesang, für das Licht am Leuchter, sie sorgten für die Speisopfer, für die Lehre, für die Feste, sie sorgten für den Wächterdienst und für all diese Dinge war dieser Stamm besorgt. Und sie wussten, das ist gut so. Das ist ein richtig schönes Erbe. Und wenn du verstehen willst, wenn du etwas über dein Erbe verstehen willst, dann musst du verstehen, wen du beerbst. Und das ist Gott selbst. Sonst kommst du nicht an den Punkt. Du musst verstehen, wen du da beerbst. Und das ist er selber. Christus ist genug für mich. Dein Erbe ist immer in Christus. Sonst tüttelst du hier unten rum, sagen wir so schön. Und da habe ich eine Stelle. Und zwar Römer 8, Vers 17. Da heißt es, wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes. Erben Gottes und Miterben Christi. Das ist der Punkt. Du erbst Gott. Du beerbst jemanden, der wieder da ist. Er war weg, er war gestorben und er ist wieder da. Du bist ein Miterbe Christi. Somit beerbst du ihn. Und nach meiner Einschätzung ist das der ganz, ganz große Unterschied. Der Erblasser, oder andere sagen der Erblasser, ist wieder da. Kannst du dazu Amen sagen? Er ist wieder da. Du erbst mit ihm. Das ist der ganz große Unterschied zu dem Erbe, wo du gerade aufgezeigt hast. Er ist wieder da. Du erbst in Christus. Du bist ein Miterbe Christi und ein Erbe Gottes. Das schafft in mir ein unglaublich schönes Gefühl, einen unglaublichen Frieden. Das so zu wissen. Ich erbe Gott mit Christus zusammen. Was ist also jetzt zu tun? Alle Aussichten, die uns in den letzten Predigten gegeben wurden, die in den Raum gestellt wurden, werden nichts, wenn du sie nicht über Christus ergreifst. Stimmt? Über Christus. In Christus ergreifst du dir das. Und er ist der Zugang, der Access Point. Das ist der, über den du das bekommst. Dieses Erbe. Gott betont das durchgängig in seinem Wort. In ihm hast du ein Erbteil erlangt. Beachte immer, dass es in ihm ist. Deswegen melde dich bitte. Erben gesucht. Wo suchst du dieses Erbe? In ihm. Du gehst zu Jesus. Bei dir bin ich Miterbe. So, und jetzt, wenn du das machst, dann gibt es dieses schöne Wort anschmiegen. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo in einer anderen Sprache gibt, aber ich mag dieses Wort anschmiegen so gerne. Du schmiegst dich sozusagen bei Jesus an. Das ist mehr als anlehnen. Also anlehnen kannst du dich an einen Chef und der hilft dir dann, da hast du dich ein bisschen angelehnt. Aber wenn du dich an jemanden anschmiegst, wenn du also praktisch die Nähe Jesu suchst, in ihm sein möchtest, das ist noch ein Stückchen mehr. Das ist so wie diese Vögel da auf dem Ast da, die sich da so anschmiegen, wenn es kalt ist und einer nimmt die Wärme des anderen auf und gibt es dann auch wieder weiter. Und so, das ist dieses Anschmiegen. Das sind wunderschöne Prozesse. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich empfinde manchmal eine starke Kälte in dieser Welt. Manchmal ist mir richtig kalt, wenn ich irgendwo hingehe und ich denke, oh, ist das kalt. Und jetzt kommst du, der du dich an Jesus angeschmiegt hast, jetzt kommst du als Miterbe Christi und Erbe Gottes und bringst diese Wärme, die du da aufnimmst, in diese Welt. Du bringst diese Liebe in diese Welt. Du hast dich angeschmiegt und kannst etwas weitergeben. Das hat Jesus uns vorgemacht. Er hat sich beim Vater richtig angeschmiegt und der Vater und ich sind eins und er hat das so weitergegeben, was der Vater ihm gegeben hat. Und er sagte, der Vater wirkt und ich wirke. Das gehört jetzt zusammen. Das haben die nicht auf die Reihe bekommen, aber so ist das. Und so bist auch du der sichtbare Teil einer Zweierbeziehung. Du und Jesus. Man sieht nur dich. Aber du nimmst diese Wärme auf, du bist in Christus und gibst sie an die Menschen weiter. Das ist der Punkt, den ich versuche zu verstehen. Als ich in England war, hatte ich mal so auf dieser Jüngerschaftsschule dort in Südengland, da hatten die immer ein Wort, das ich nicht so richtig verstanden habe. Er sagte immer, to yield, yield in Jesus. Und dann habe ich immer so gesagt, was meint der mit yield? Da kannte man vielleicht so auf dem Straßenverkehr, da steht da manchmal yield oder muss man sich so einordnen. Aber was meint er mit yield? Und dann bin ich nach dem Vortrag hingegangen, habe ihn gefragt, immer, erklär mir mal, yield. Und dann hat er mit Händen und Füßen mir so ganz versucht zu erklären, was so ganz eng und yield. Und ich weiß gar nicht, was der mir da als Bewegung gezeigt hat, was es bedeutet, to yield in Jesus. Und dann ging das so ab. Und ich dachte, ja, okay, ungefähr verstehe ich. Also dieses Anschmiegen, dieses ganz nahe sein, diese Nähe zu Jesus haben und das so weiterzugeben. Ich glaube, das meinte der mit yield. Ich weiß nicht, wie du das übersetzen würdest. Yield. Y-I-E-L-D. Yield. Keine Ahnung, aber so meinte er es bestimmt. Ich weiß nicht, vielleicht war es deshalb auch der Grund, warum es so eine Zeit gab, wenn du mit Menschen gebetet hast, sind die ja ihm alle umgefallen nach hinten. Kennst du diese Zeit? Die hatten wir zeitlang sehr stark. Aber vielleicht ist das auch einfach nur der Wunsch in vielen Menschen gewesen, sich mal fallen zu lassen. Weiß ich nicht. Mal fallen zu lassen in die Arme eines anderen, in die Arme Jesu. Vielleicht drückt man das so vielleicht auch mal aus. Ich habe diesen Wunsch, mich fallen zu lassen. Ich möchte mal loslassen. Ich möchte mal ruhen. Wenn ich gefragt werden würde, wie ich das Neue Testament überschreiben würde mit einem Satz, dann würde ich sagen, Christus und seine Gemeinde. Ein Satz, also gar nicht viel, aber eigentlich umschreibt das Neue Testament Christus und seine Gemeinde. Ganz kurz und bündig, würde ich sagen. Und wenn du das so nimmst, dann hat Gemeinde mit Sohnschaft zu tun. Und wenn Gemeinde mit Sohnschaft zu tun hat, dann hast du mit Sohnschaft zu tun, weil du ein Teil der Gemeinde bist. Also Christus und seine Gemeinde. Christsein hat mit Sohnschaft zu tun. Und da macht Gott den Unterschied. Er sieht einerseits den gebundenen Sklaven und er sieht andererseits seine freien Söhne. Was möchtest du sein? Der freie Sohn. Abraham hat gesagt, wenn du mir keinen Sohn gibst, das hat er mit 90 und später gesagt, dann beerbt nicht mein Knecht, der gebundene Sklave. Ich möchte aber einen Sohn haben. Das war prophetisch. Der Sohn soll erben. Der freie Sohn. Nicht die Magd. Nicht der Unfreie. Mit anderen Worten, gib mir einen freien Sohn. Und dieser Stamm Levi, der war frei. Der war frei. Die fragten sich vielleicht, warum habe ich kein Stück Land gekriegt? Die fragten sich vielleicht, warum bin ich ein Camper hier und andere haben ein Grundstück? Warum bin ich der Mieter und andere haben Häuser? Was ist mit mir los? Warum bin ich immer unterwegs? Und Gott sagt, weil du mein Erbe bist. Deswegen. Du bist der Freie. Du bist derjenige, der wirklich in meiner Hand ist. Du bist in Christus. Und wenn du es so willst, ist in dir Gott, der Vater, repräsentiert als sein Sohn. Und als seine Tochter. Stimmt? Als seine Tochter. Wir sind ja Söhne und Töchter Gottes. Wenn ich so meine 8 Enkel angucke, jetzt habe ich 7, jetzt ist 8 unterwegs, ich kann das kaum glauben. 8 Enkel. 7. Aber wisst ihr, ich habe ja nur 4 Kinder, aber in allen 7 Enkeln, die jetzt so da sind, sehe ich irgendwie so meine Kinder. Also das ist so. In den Kindern ist der Vater, ist die Mutter repräsentiert. Und so ist es auch bei uns. Wenn du ein Erbe bist, dann erbst du Gott und Gott, der Vater, ist in dir repräsentiert. Du bist ein Kind. Nimm das mit heute. Ich bin ein Kind Gottes. Jeder Einzelne musste das von den Leviten für sich erkennen. Ich schleppe hier die Zeltstangen vom Heiligtum. Ich reiße hier die Heringe aus dem Boden. Ich backe hier das Brot für den Schautisch, weil ich frei bin. Weil ich ein Erbe Gottes bin. Und das mache ich gerne. Lass die anderen auch machen, was sie wollen. Aber mir gehört dieses Erbe. Er nennt dich Kind. Und was willst du mehr? Also überleg doch mal. Wir haben ja darüber eine Predigt gehört. Du bist ein Kind. Ich meine, was willst du mehr? Du kannst nicht höher kommen, als ein Kind zu werden. Gott, der Schöpfer des Universums, der Vater, ist besetzt. Ich sage mal der Posten. Dann hast du den zweiten Posten, den zweiten Job, den Erlöser der Menschheit. Und zur Rechten Gottes, der ist auch besetzt, das ist der Sohn. Was ist noch frei? Du als Kind, höher kommst du nicht. Du bleibst da drunter, aber das ist das Höchste, was du erreichen kannst. Sprich, das, was du jetzt erreicht hast, ist das Höchste, was du je haben kannst. Mehr geht nicht. Und mehr muss auch nicht sein, weil das die höchste Stellung ist im Universum, ein Kind Gottes zu sein. Stell dir mal dieses Privileg vor, das Gott dir da gegeben hat, als sein Erbe. Und ich kann dir nur sagen, studiere dein Erbe. Nimm die Bibel, studiere dein Erbe. Und wenn ich das so mache, dann fällt mir auf, dass Gott mir immer das Maximum vorlegt. Immer. Immer das Maximum. Wenn er spricht, ist es das Maximum für mein Leben. Wenn er sagt, ich habe euch Kindern geschrieben, dann ist es das Maximum. Denn er schreibt, ich habe euch jungen Männer geschrieben, das ist das Maximum, das du jetzt hast. Und du bist es, weil Gott sagt, dass du es bist. Ich habe euch Vätern geschrieben, dann bist du das, das ist dein Maximum. In Gottes Augen bist du es, weil jeder Schöpfungsakt Gottes geschieht sofort. Schau mal, als Gott die Welt geschaffen hat, heißt es da, und Gott schuf die Fische und so weiter und so weiter. Und es ward Abend und es ward Morgen der nächste Tag. Also jeder Schöpfungsakt Gottes war an einem Tag komplett erledigt. Ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren, wie viele Millionen Jahre sich möglicherweise dahinter verbergen oder welche Zeitspannen. Das ist gar nicht der Punkt. Das hat Gott auch gar nicht genannt. Was Gott genannt hat und was für mich interessant ist, dass die Dinge an einem Tag geschehen. Gott macht morgens sein Werk und schließt es abends ab. Das ist für mich wichtig, wenn ich an Schöpfungsprozesse, an kreative Prozesse Gottes in meinem Leben denke, an Heilungsprozesse und an alles. Es geschieht an einem Tag. Und es war sehr gut. Jedes Mal. So, auch wenn du warten musst, auch wenn die Dinge vielleicht im Hintergrund länger dauern, vor Gott ist der Schöpfungsprozess, der kreative Prozess abgeschlossen an einem Tag. Denn 1000 Jahre sind bei ihm wie ein Tag. Das hat mir sehr viel zu denken gegeben, denn die Dinge sind immer vollkommen, die Gott in meinem Leben an einem Tag wirkt. Das ist immer vollkommen. Ein Tag ist ein Tag. Es ist eine vollkommene Einheit. Heute spricht er zu dir und heute bringt er es zu Ende. So macht er das. In seinen Augen. Er sprach und es ward. Du lebst vielleicht 90 Jahre, aber der schöpferische Prozess Gottes in deinem Leben dauert nur einen Tag. Ein Tag. Von morgens bis abends. Du lebst vielleicht länger, aber das Wunder geschieht an einem Tag. Jeder Tag verlangt nach einem Schöpfungsakt Gottes. Jeder einzelne Tag. Weil Gott in vollkommener Weise sein Werk an diesem Tag zu Ende bringt. Das habe ich gelernt. Und ich habe mir gesagt, Burkhard, lauf nicht so stumpf durch die Welt. Schau dich um, wer alles an diesem Tag Hilfe braucht. Schau dich um, wer deine Hilfe braucht. Schau dich um, wer deine Gebete braucht. Schau dich um, wer gerade jetzt dich braucht. Wisst ihr, wir laufen sonst stumpf durch den Tag und sehen nicht die Möglichkeiten Gottes, die er uns und die er dir gibt. Sei ganz, ganz aufmerksam. Und wenn du das, wir haben ja gesagt, die Bibel ist das Testament, das haben wir so schön gehört, die Bibel ist das Testament sozusagen, das hat mir so gefallen. Das bedeutet ja, dass es dort Zusagen gibt, Verheißungen gibt, die sozusagen gelten. Das sind Zusagen, die du als Erbe bekommst. Und diese Zusagen darfst du für dich nehmen. So betrachte ich die Bibel. Ich gucke mir immer die Zusagen an. Und die Zusagen, die Verheißungen Gottes, sie gelten an jedem Tag neu. Und alles, was er zusagt, das hält er gewiss. Stimmt? Das ist dein Erbe. Und das holst du dir über Christus. Du meldest dich bei Jesus für dein Erbe. Und dann ist es für mich ganz wichtig, dass man das realisiert. Ich sage immer so, Gewinne nicht zu realisieren, ist schlimmer als ein Verlust. Also Gewinne nicht zu realisieren, ist schlimmer als ein Verlust. Ich habe das mal erlebt. Mich lud mal eine Person ein, mit in ein Geschäft zu kommen. Und es war ein richtiges Ledergeschäft, also ein richtiges Kürschner, also richtig handgemachte Ledersachen. Und es war, also von den Preisen her könnte ich vorstellen, was das alles gekostet hat. Die Person ging mir wieder rein und hat gesagt, du darfst dir etwas aussuchen. Und da sah ich eine Lammfelljacke, also ein Lammfellmantel, also der Mantel, der hält dich 90 Jahre lang warm. Also da hast du wirklich keine Probleme mehr im tiefsten Winter. Aber ich hatte dann so eine ältere Jacke an und die war auch ganz nett, war auch hübsch und war auch schön, die Jacke, und habe dann dankend abgelehnt. Was mich bis zum heutigen Tag ärgert. Weil Gewinne nicht zu realisieren ist schlimmer als ein Verlust. Weil du dich jeden Tag ärgerst, wie dämlich du gewesen bist, das abzulehnen. Da aus diesem Fehler habe ich gelernt, wenn jemand dir Gutes tun will, hat er sich das in der Regel gut überlegt, bevor er das sagt. Und es würde ihn freuen, wenn du dich freust. Wisst ihr was? So geht es unserem Vater im Himmel. Der überlegt sich die ganze Zeit, was er dir Gutes tun will. Und er würde sich freuen, wenn du dich freust. Das ist das Wesen der Verheißung. Das ist nicht etwas, was du dir erkämpfen musst. Er würde sich freuen, wenn du dich freust. Und so habe ich einmal aus diesem Fehler gelernt. Es ist ganz, ganz wichtig. Wenn dir jemand etwas Gutes tun will. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es war einmal irgendwie ein Nachmittag und es gab dann abends einen Einsatz in einer Gemeinde in Süddeutschland. Und dann gab es dieses Ehepaar, das uns zum Essen eingeladen hat und auf dem Tisch standen lauter schöne Sachen, aber es stand einfach auf der Mitte des Tisches etwas, wo sie ganz stolz war, uns das zu präsentieren. Das war ein riesiger Topf Spargel. Und ich saß da mit meiner Kartoffel und mit der Soße und jetzt sollte ich mir den da auffüllen. Und ich mochte noch nie Spargel. Also Entschuldigung, aber ich mochte noch nie Spargel. Die Sache ist jetzt 25 Jahre her vielleicht. Und ich habe dankend abgelehnt. Den Abend in der Gemeinde konntest du vergessen. Kannst du dir vorstellen? Den Abend in der Gemeinde konntest du, es war irgendwie gar nichts. Das war irgendwie so ein leerer Abend. Ich habe den auch gar nicht so richtig in Erinnerung, weil ich etwas aus diesem Fehler gelernt habe. Was sie euch vorsetzen, ist. Stimmt's? So, was sie euch vorsetzen, ist. Und Gott sagt, wenn du mir nicht zutraust, deine Geschmacksnerven zu verändern, wie willst du abends die Kranken heilen? Daraus habe ich etwas gelernt. Seitdem esse ich, was sie mir vorsetzen. Wenn sie sich etwas Gutes für mich vorstellen, etwas Gutes überlegen, dann nehme ich es. Amen? Dann nehme ich es. So sagt es Gott. Und das ist vielleicht das erste Wunder, das dann auch bei dir geschieht. Und dann geschehen die weiteren Wunder. Es geht immer um den Einstieg. Der Rest geschieht, wenn du den Einstieg schaffst. Ich komme jetzt mal zum Schluss. Bei Gott gibt es etwas, ich nenne es mal eine Lieferkette. Wenn wir mit Gott etwas erleben wollen, müssen wir beachten, dass es dort eine geistliche Lieferkette gibt. Und diese Lieferkette beginnt immer mit dem Wort. Am Anfang steht immer das Wort. Gott spricht. Am Anfang steht das Wort. Und wenn du etwas von Gott haben möchtest, ist es immer das Wort am Anfang. Du hast es gelesen, du hast es gehört, du hast es irgendwie im Herzen, dir ist es hochgekommen, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es das Wort. Das steht am Anfang. Deswegen stehen in der Bibel die Propheten am Anfang. Das waren diejenigen, die das Wort hörten. Diejenigen, die einen ganz heißen Draht zu Gott hatten. Und die haben etwas von Gott gehört. Am Anfang steht das Wort. Und das Wort wurde niedergeschrieben. Und dann hat sich dieses Wort erfüllt. Und zwar, unser Thema lautet in Christus. Es hat sich in Christus erfüllt. Das ist die Lieferkette. Also es gibt ein Wort, das an den Propheten, dann gibt es die Erfüllung in seinem Sohn. Das ist der zweite Punkt. Aber dann geht es ja weiter, es blieb ja nicht stehen. Dann suchte der Sohn sich eine kleine Schar von Jüngern aus, an die er die Kette weiterreichte. Und zwar an diese 12 Apostel und die anderen Jünger, die es gab. Und die reichten es dann an die erste Generation von Christen weiter, an die erste Gemeinde. Und dann kamen die Jahrhunderte und dann kamen die ganzen Bewegungen dazu, die Gemeinde wuchs und so weiter. Bis zum heutigen Tag war dann die Gemeinde die Lieferkette. Und am jetzigen Tag, hier und heute, bist du das Ziel. Du mit deinem Herzen, mit deiner Person, mit deiner Not, bis das Ende der Lieferkette. Da wurde mir immer so klar. Hier schließt Gott ab. Wenn du dir eine Pizza bestellst, dann hast du einen Wunsch, dass die Pizza heiß ankommt. Und das ist dann so eine Lieferkette, die dann in Bewegung kommt. Aber der Wunsch ist, dass es heiß ankommt. Und das ist auch bei Gott so. Der Wunsch Gottes ist, dass das, was er in seinem Erbe verheißen hat, warm und dampfend bei dir ankommt. Und du es für dich übernimmst und du dich daran freust. Das ist dein Erbe. Das Wort Gottes muss dampfen. Das Wort Gottes muss in Anspruch genommen werden. Bitte melde dich. Amen. Amen. Gut. Da sind wir ja schon wieder so weit. Und ich möchte gerne, wir haben ja auch zum Schluss immer die gute Gewohnheit, dass wir füreinander beten. Und das würde ich auch gerne. Dass du dich jetzt einfach mal so siehst als jemand, der das tatsächlich so erlebt. Der, da kommen sie ja dann auch von Notar raus und dann ist da so diese Erbengemeinschaft oder der einzelne Erbe, der das so angetreten hat und sagt, jetzt bin ich Erbe. Ich habe das jetzt für mich. Ich erbe das. So danke ich dir, mein lieber Vater im Himmel, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus zu Erben gemacht hast. Dass du mich zu einem Erben gemacht hast. Und mehr brauche ich nicht. Danke, Jesus, dass du auch diese Zufriedenheit in unser aller Herz jetzt legst, Herr, dass wir in dir genug haben. Wir erben dich. Danke, Jesus, dass du da bist. Und wir melden uns. Wir sind da, wir sind bereit. Wir sind bereit, als Erben Gottes und Miterben Christi zu leben. Danke dafür, Jesus. Und gib uns in der nächsten Woche gute und reichliche Erfahrungen mit dir. Lass uns die Verheißungen, die Zusagen, die du uns gegeben hast, doch wirklich erleben in unserem Alltag. Und danke für diesen Frieden, den wir bei dir haben, wenn wir ganz, ganz, ganz nah bei dir sind. Vielen Dank, Jesus. Amen. Gott segne.